Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt, um euch gemeinsam mit uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags, des zweiten Adventssonntags, vorzubereiten. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler.
Und ich bin auch mit dabei, Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin. An diesem zweiten Adventssonntag geht es uns um das Ausschauen. An manchen Stellen könnte man vielleicht auch das Sehen, das aber auch Sehnen sagen. Es geht uns darum, dass alle drei Texte irgendwie eine gewisse Perspektive vermitteln wollen. Sie wollen deutlich machen, dass es sich lohnt, nach dem Heil, das Gott bringt, auszuschauen. Und gleichzeitig aber auch die Augen offen zu halten dafür, dass sich das Heil Gottes nicht nur in dem zeigt, was Gott uns schenkt, sondern sich auch in dem Nächsten oder der Nächsten zeigen kann, die mit uns unterwegs im Glauben ist.
Und wir steigen mal direkt mit der ersten Lesung aus dem Alten Testament ein, weil da steht am Anfang vor allem eine Aufforderung, dass das Heil nun sichtbar gemacht werden soll. Die erste Lesung stammt aus dem Buch Baruch, was man ja nicht so oft hört. Baruch war der Schreiber des Jeremia. Warum sage ich das? Um darauf hinzuweisen, dass der erzählte Kontext des Buches, in dem wir hier sind, das Exil ist. Und die Frage, wie entsteht denn aus dem Exil wieder Heil? Und dieses Heil soll eben jetzt bewusst sichtbar werden.
Es geht ja nicht nur ums Exil, wenn man so ein bisschen eintaucht in das Buch Baruch, sondern vor allen Dingen wirklich auch, und gerade da ist der Text dieses zweiten Adventssonntags so kraftvoll, es geht um wirklich eine Zeit der Zerstörung und sehr konkret um die Zeit, in der eben auch Jerusalem, die heilige Stadt, die Stadt, zu der man aufblickt, die Stadt, von der wir auch am ersten Adventssonntag schon gehört haben, dass sie ja einen neuen Namen bekommen soll. Ne? Der Herr ist unsere Gerechtigkeit, also ein Identifikationspunkt, dass diese Stadt in Schutt und Asche liegt. Und genau an der soll sich jetzt etwas zeigen.
An ihr soll sich, hatte ich ja eben schon gesagt, sozusagen der Schmuck der Herrlichkeit Gottes wieder zeigen. Und der Kontrast könnte nicht größer sein. Hier redet vorher nämlich Jerusalem selbst. Und Jerusalem sagt im vierten Kapitel bei Baruch, dass es das Bußkleid angezogen hat. Das ist doch ein wunderbares Bild für eine verwüstete Stadt, die wirklich in Schutt und Asche liegt. Und jetzt aber spricht Baruch die Hoffnung zu Jerusalem, spricht Jerusalem selbst als Mutter an und sagt, leg deine schönsten Kleider an, schmücke dich heraus. Jetzt ist die Zeit für dich, wieder prächtig zu sein.
Es ist so eine Form des Makeovers für Jerusalem, würde man ein bisschen modern vielleicht sagen. Der Vers 1 spricht eben noch vom Kleid der Trauer, das Jerusalem anhat und das es ablegen soll. Und der Vers 2 hier im fünften Kapitel sagt eben, dann leg doch jetzt den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit an. Also es gibt zwei Mäntel, zwei Kleidungsstücke, könnte man sagen. Und die werden ausgetauscht, damit Jerusalem ein ganz neues Angesicht bekommt. Und das wird mit ganz tollen Bildern ja auch deutlich gemacht.
Das sind vor allem Bilder, die eine tiefe Bedeutung haben. Denn der Mantel der göttlichen Gerechtigkeit verweist auf den Gebotsgehorsam. Das heißt, Jerusalem soll sich wieder den Geboten zuwenden. Und dann kommt der zweite Knaller. Setz dir die Krone der Herrlichkeit des Ewigen auf. Die Krone der Herrlichkeit, das ist eigentlich die Krone, das Diadem des hohen Priesters. Diese Person, die direkt zwischen Volk und Gott verbinden soll. Und das soll jetzt nun die Funktion von Jerusalem sein. Und das wird auch begründet. Sie soll nicht einfach ein Make-up haben, um wieder schön zu werden, sondern Gott will deinen Glanz dem ganzen Erdkreis unter dem Himmel zeigen. Jerusalem wird sozusagen geschmückt zum Beweis der Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit Gottes ist eben die Rückführung seines Volkes zur heiligen Stadt.
Das heißt, Jerusalem trägt dazu bei, dass dieses Heil Gottes sichtbar wird, einerseits, aber auch, dass es selbst zum Zeichen des Heils wird, nachdem andere sich dann wieder ausstrecken können. Also eine Hoffnungsperspektive für andere bietet, die womöglich vorher auch in Schutt und Asche lagen, die mit Trauer zu kämpfen hatten, die ihren Schmuck verloren haben.
Also merken wir schon in dem Text, dass zweierlei passiert. Einerseits können wir schon als Leser den Blick richten auf Jerusalem und verstehen, dass da Heil sichtbar wird. Gleichzeitig ist im Text aber die andere Ebene, dass Jerusalem angesprochen wird und Jerusalem nun selbst Ausschau halten kann. Die, die verwüstet sind, die, die in Ruinen liegen, können Ausschau halten nach diesem Heil, das nun wirklich kommt. Und das ist wunderbar ausgedrückt in dem Vers 5.
Da heißt es dann, steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe. Schau nach Osten und sieh deine Kinder. Vom Untergang der Sonne bis zum Aufgang hat das Wort des Heiligen sie gesammelt. Sie freuen sich, dass Gott an sie gedacht hat.
Da ist das Heil ins Wort gebracht und für Jerusalem nicht nur ins Wort gebracht, sondern sichtbar. Das ist ja die Szenerie. Jerusalem, steh auf. Und dieser Imperativ ist das Ende einer ganzen Reihe von Imperativen, die wir da die wir in diesem Text hören. Jerusalem wird immer wieder aufgefordert, jetzt tu etwas, schmücke dich, putz dich heraus, steh auf, steig auf die Höhe, schau nach Osten und sieh deine Kinder. Jerusalem muss ganz viel machen, wird ganz viel aufgefordert, weil es das Heil nicht nur sichtbar selbst macht, sondern nun auch sehen kann. Aber sie muss dafür auch etwas machen, diese Stadt raus Ruinen. Sie muss sich aus den Ruinen rausbewegen.
Und interessant ist, wie ich finde zumindest, dass nach diesem Vers, den wir gerade zitiert haben, nach diesem Vers 5, steh auf und steig auf die Höhe, dass danach eigentlich vor allen Dingen das Handeln Gottes beschrieben wird. Also wir haben im ersten Teil des Textes diese vielen Aufforderungen und im zweiten Teil wird erläutert, was Gott denn auch alles tut. Eigentlich müsste man ja sagen, damit sich diese ganzen Aufforderungen lohnen, die in den ersten Teil des Textes hineingeschrieben sind.
Oder anders ausgedrückt, die ganzen Aufforderungen werden auch begründet. Wir haben schon in der Mitte der Aufforderung den Satz, denn Gott will deinen Glanz dem ganzen Erdkreis zeigen. Und dann geht es weiter, denn, also das Volk dann der Aufforderung Ausschau zu halten, denn ja, das Volk wurde ins Exil geführt, aber Gott bringt sie heim. Und dann läuft alles hinzu auf den Vers 9 am Ende und der stellt dann fest, denn Gott führt Israel heim in Freude im Licht seiner Herrlichkeit. Erbarmen und Gerechtigkeit kommen von ihm.
Das klingt doch auch wirklich schön nach Advent und nach einem Ausblick auf Heil, auf das wir warten und uns entgegenstrecken, besonders eben im Advent. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Text eben ja in einer Szenerie einsetzt und irgendwie eigentlich auch mit einem Grundszenario, das wenig Adventliches hat. Denn es geht um ein zerstörtes Jerusalem, es geht um Verwüstung, die im Hintergrund liegt. Und es geht eben genau um diesen Twist, den Gott möglich macht, indem er sein Heil sendet, indem er sein Heil immer wieder neu verheißt und indem er sagt, okay, dieses verwüstete Jerusalem, das soll sich eben schmücken, das soll sich wenden, um zum Zeichen des Heils zu werden.
Jetzt richten wir unseren Blick von Jerusalem, dieser Stadt, die eigentlich noch im Baruch verwüstet daliegt in Ruinen, hinein in die Wüste, der Ort des Evangeliums am kommenden Sonntag, wo nun Johannes der Täufer auftritt und wie es Tradition ist im Alten Testament auch, die Wüste nutzt sozusagen für einen Neuanfang.
Johannes, so werden wir es am Sonntag hören, ist derjenige, der zur Umkehr ruft, also zu einem inneren Neuanfang aufruft. Das Ganze aber steht unter der großen Perspektive und deswegen finde ich gut, den letzten Vers dieses Evangeliumsabschnitts schon direkt in den Blick zu nehmen. Das ganze Auftreten des Johannes, die ganze Szenerie steht unter einer großen Perspektive, die der Evangelist Lukas quasi als Kommentar ans Ende des Abschnitts einfügt. Vielleicht magst du den Vers mal eben lesen, Till.
Ja, gerne. Also wir sind bei Lukas im dritten Kapitel und der Vers 6 ist der angesprochene. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen.
Das ist wirklich eine ganz große Perspektive. Ja, auch eine, die im Lukas-Evangelium, wie wir wissen, wichtig ist. Alle Menschen, die das Heil schauen. Und es ist eben auch wichtig, dass es sichtbar werden kann. Auch darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Das Heil ist nicht nur etwas, was sich innen abspielt, sondern es kann ermessen werden. Es kann geschaut werden. Es kann erlebt werden. Und das ist irgendwie genau das Spannende an diesem Auftritt des Täufers, weil er derjenige ist, der plötzlich an diesem kargen Ort etwas ja eigentlich ja gar nicht sichtbar macht, sondern davon erzählt, wie etwas sichtbar gemacht wird.
Und wenn da im letzten Vers am Sonntag steht und alle Menschen, ist ja der große Bogen der ganzen Welt aufgemacht. So wie der Text auch am Sonntag anfängt. Die große Weltgeschichte wird uns vor Augen geführt mit vielen einzelnen Personen, die Macht haben in der damaligen Zeit. Vom Kaiser Tiberius hin bis zu den Personen der Macht in Israel selbst. Aber der Kontrast, diese sichtbare Macht in der Welt, ist nicht der Ort des Anfangs, sondern wir gehen eben hinein in die Wüste, in diesen abgelegenen Ort und treffen eine eigentlich unbedeutende Person, im Angesicht der Weltgeschichte, Johannes den Täufer, der aber fundamental groß von Lukas eingeführt wird, mit einem Verweis auf Jesaja 40, mit einem Verweis auf Jesaja 40 und im Endeffekt auch damit ein bisschen gesagt wird, die Prophetie des Alten Testaments läuft auf Johannes dem Täufer zu, diesem Rufer in der Wüste.
Wir haben ja im ersten Text aus dem Buch Baruch schon gesehen, dass es darum geht, eigentlich ja eine große Verheißung zu verkünden und dass eine Verheißung sichtbar wird. Und genau das Gleiche ist das, was uns der Johannes hier zeigt. Er ist derjenige, du hast ja schon gesagt, auf den dieses Jesaja-Zitat angewendet wird. Er ist jetzt also plötzlich dieser Rufer in der Wüste. Er ist derjenige, der sichtbar macht, ohne dass er eigentlich schon was zeigt. Er spricht ja nur, aber mit seinen Worten eigentlich sichtbar macht, was vorher nur Verheißung war, dass nämlich ein Neuanfang kommt.
Und in der Baruch-Lesung haben wir ja genauso diesen Verweis auf Jesaja 40 und da diesen deutlichen Kontext, dass der Weg nun bereitet werden soll, damit aus dem Osten Israel aus dem Exil zurückkommen kann zu der nun geschmückten Stadt. Hier nun wird Jesaja angewendet auf Johannes dem Täufer, diesen Rufer in der Wüste, dass diese bewusste Änderung aus dem hebräischen Text heraus, er ruft nun in der Wüste und er sagt, bereitet den Weg des Herrn, was ja so vieldeutig auch ist, wenn man die große Person des Johannes guckt. Bereitet den Weg des Herrn heißt auch erstmal, nehmt die Taufe der Umkehr an, hofft auf Vergebung der Sünden, ändert euer Leben und bereitet so den Weg des Herrn. Und gleichzeitig ist er ja auch in der Lesetradition von uns allen, derjenige, der Jesus Christus den Weg dann bereitet.
Johannes also als der, der uns zeigt, wie es geht, Ausschau zu halten, so könnte man in gewisser Weise formulieren, der uns aufmerksam macht und uns auch ein Mittel gibt, um selber aufmerksam zu werden. Also er ruft aus, bereitet den Weg des Herrn. Und das ist aber verbunden eben mit diesem Aufruf, in einen Neubeginn zu starten, umzukehren. Also selber auch eine Sehnsucht zu entwickeln, das Heil in sich zu spüren und vielleicht eben auch Dinge in sich selbst neu werden zu lassen, damit dieses Heil, das Gott uns verheißen hat, auch irgendwie in uns selber sichtbar werden kann. Und das ist vielleicht dann schon die Brücke hin, auch nochmal wirklich sehr konkret zu der Person des Johannes, die im Lukas-Evangelium auch pompös eingeführt wird in den ersten Kapiteln. Dass er nämlich, der dazu aufruft, das Sichtbarwerden des Heils nachzuvollziehen, selber auch einer ist, der das Heil sichtbar werden lässt in seiner Person, in seinem Auftreten, in allem, wie er agiert. Und das ist dann schon ein Sprung, der uns rüberlenken wird in den Philipperbrief.
Wir haben nämlich bei Johannes dem Täufer diesen Rufer in der Wüste, der sozusagen in die ganze Weltgeschichte hinausrufen kann und mitteilt, ja, das Heil Gottes, haltet Ausschau, es kommt. Ihr müsst umkehren. Und jetzt in der zweiten Lesung aus dem Philipperbrief haben wir auch einen Rufer bzw. einen fleißigen Schreiber, der zwar sich nicht in der Wüste befindet, aber aus der Erfahrung des Gefängnisses hinaus schreibt und der Gemeinde mitteilt, dass sie sich vergewissern soll im Heil Gottes und sich weiter ausrichten sollen auf das Heil Gottes, auf das sie hinzugehen.
Paulus selbst lebt und schreibt in diesem Philipperbrief, wir sind ganz am Anfang des Briefes übrigens, also direkt nach den Anfangsgrüßen im ersten Kapitel. Paulus lebt und schreibt aus dem Bewusstsein heraus, dass es Gott gut mit ihm meint. Er selbst hat in seinem Leben erfahren, dass das Heil Gottes an einem Menschen sichtbar werden kann. Er ist berufen worden, er hat eine Umkehr in seinem Leben geschafft, weil Gott ihn in dieser Heilsperspektive in Jesus Christus seinen Sohn zu sehen, mit hineingenommen hat. Also dieses Sichtbarwerden von Heil, das hat Paulus am eigenen Leib existenziell erfahren. Und aus dieser Perspektive heraus kann er auch aus so einer Wüstensituation wie dem Gefängnis eben schreiben, dass das Heil Gottes eigentlich überall erfahrbar wird, auch in den ganz konkreten Menschen der Gemeinde von Philippi.
Nicht nur in den einzelnen Menschen, sondern in der Gemeinde selbst, weil er versteht auch diese Gründung der Gemeinde selbst als das gute Werk Gottes, das grundgelegt ist. Er hat also Heil erfahren in seinem eigenen Leben, selbst wenn er im Gefängnis ist. Aber er hat auch durch die Gründung der Gemeinde Heil erfahren. Für ihn ist Heil sichtbar geworden in dem Entstehen der Gemeinde. Das wird ja auch in der Apostelgeschichte deutlich gemacht, dass sozusagen, man könnte sagen, ein Wunder ist, dass obwohl er aus der Stadt nachher hinaus fliehen muss und auch eingesperrt war, dass da eine florierende Gemeinde herangewachsen ist. So kann er eben sich freuen und sagen, ja, ich sehe, das gute Werk bei euch hat begonnen und wird hoffentlich vollendet. Aber noch mehr, er weiß sich in einer engen Beziehung zu dieser Gemeinde. Er, der das Heil in seinem Leben selbst erfahren hat und das Heil auch im Entstehen der Gemeinde gesehen hat, merkt auch selbst oder bemerkt selbst, wie Heil in seiner Beziehung mit der Gemeinde zu finden ist. Ja, er sehnt sich sogar nach der Gemeinde. Er sehnsüchtig schaut er nach ihr aus und kann diesen wunderbaren Vers 8 sagen, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne im Erbarmen Christi Jesu.
Er weiß, dass er in dieser Gemeinschaft von Philippi für sich selbst Heil erfahren hat, weil er sich eben dort wirklich ganz als Apostel aufgenommen und angenommen fühlt. So sehr, dass er bereit ist, von der Gemeinde in Philippi als einziger ja auch finanzielle Unterstützung anzunehmen. Und gleichzeitig weiß er, dass diese Gemeinde in Philippi eine unglaubliche Ausstrahlungskraft hat hin auch auf andere, dass sie eben wirklich so wie Jerusalem im Baruch-Text hier eben auch ein Zeichen des Heils werden kann für andere, weil sie eine Gemeinschaft ist, die funktioniert, wo er immer gerne mit Freude auch dran denkt, also weil eben diese Gemeinde ihm Freude bereitet. Und das ist, merkt man diesem ganzen Philipperbrief an, aber auch diesen ersten Versen schon, dass diese Beziehung zwischen Paulus, dem Apostel, und der Gemeinde, die auf ihn gegründet ist, dass es eine Beziehung ist, die heilsam ist für die Personen, aber auch heilbringend für alle anderen darüber hinaus. Und insofern passt eben ganz gut, was wir als Endabschnitt aus dem Evangelium ja gelesen haben, dass alle Menschen das Heil schauen. Die Gemeinde in Philippi ist Teil dessen, dass dieser Satz wahr wird, dass alle Menschen das Heil schauen können, weil sie so ist, wie sie ist.
Und dafür ist Paulus dankbar. Vielleicht weisen wir noch kurz darauf hin, dass in der zweiten Lesung ja auch er anfängt, oder in dem Abschnitt, den wir lesen, er anfängt zu sagen, immer wenn ich bete, bete ich mit Freude. Und dann ist der erste Abschnitt erstmal dem Dank gewidmet. Ich danke, dass ihr diese Gemeinschaft seid. Ich danke, dass ihr so heranwachst. Und dann kommt in Vers 8, den wir gerade gelesen haben, im Endeffekt für mich, wenn ich es richtig lese, dieser Kern des Dankes nochmal in einem sehr schönen Ausdruck zusammen. Denn da steht, und da habe ich beim ersten Lesen eigentlich ein bisschen gestottert, wie ich mich nach euch allen sehne im Erbarmen Christi Jesu. Und ich muss eingestehen, beim ersten Lesen habe ich gesagt, aber warum sehnen im Erbarmen Christi Jesu? Und da habe ich mal genauer nachgeguckt und eine sehr schöne Übersetzung gefunden. Man könnte auch sagen, sehne ich mich in der Herzenswärme Christi Jesu. Dass im Endeffekt das Heil, das da erlebt ist, genau das ist, was beide verbindet. Und das Sehnen ist Ausdruck dieses vereinten Heils, was gefunden wird. Und das finde ich wunderbar ausgedrückt, wie eben auch in der Beziehung von Paulus in seinen Worten deutlich wird, dass Heil sichtbar ist in der Gemeinde und in der Beziehung zwischen ihm und der Gemeinde.
Gleichzeitig ist Paulus klar, wie uns wahrscheinlich ja auch, dass dieses Heil hier immer noch ja so ein bisschen in einem Status ist, der einen noch mehr vertragen kann. Das finde ich eben auch schön, so sehr Paulus diese Gemeinde lobt, so sehr er sich selbst ja auch schon als anteilhabend an der Verheißung Gottes erlebt, so sehr sagt er dann eben auch weiter in Vers 9 nach diesem eben groß zitierten Vers, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und jedem Verständnis wird, dass ihr noch weiter erfüllt werdet mit der Frucht der Gerechtigkeit und so weiter. Also er sagt, ihr habt schon so viel und trotzdem wünsche ich euch, dass ihr noch mehr von diesem Heil bei euch selbst erfahrt und damit ihr auch noch mehr selber Heilsbringer sein könnt.
Das haben wir auch in der letzten Folge angesprochen. Es geht hier um das immer weiter Wachsen in der Liebe, immer deutlicher hineingehen, um so, das ist ja auch das Thema von der letzten Woche gewesen, um so mit Freude und Zuversicht hinzugehen zu dem Tag Christi, also zu dem Wiederkommen der zweiten Ankunft Christi und somit auch zu dem Gerichtstag, das da kommt. Also ist hier eine Ermutigung und dann auch wirklich ein Gebet, eine Bitte, immer weiter in diesen Weg zu vertrauen und immer weiter zu gehen und so zur Frucht der Gerechtigkeit zu werden.
Drei Texte an diesem Adventssonntag, die uns etwas über das Heil, das sichtbar wird und das wir selber auch sichtbar machen können, erzählen. Es geht darum, auszuschauen nach dem, was Gott uns verheißt, nach dem, was Gott uns bringt. aber auch selbst zu Menschen zu werden, nach denen sich andere umschauen und ausschauen und sehnen können, weil in uns etwas von diesem Heil Gottes sichtbar wird und das hoffentlich nicht nur in der Adventszeit.
Danke, dass du diese Linie nochmal gezogen hast durch die drei Texte. Und ich möchte direkt meinen Bibelvers für diesen Sonntag daran anschließen. Dieses Sichtbarmachen der Liebe ist ja eine klassische Aufgabe von uns Christen in unserer Existenz. Das gilt im Advent und das gilt generell. Sichtbar werden des Heils Gottes ist wunderbar für mich ausgedrückt auf eine sehr interessante Art und Weise in der zweiten Lesung im Vers 9. Da schreibt Paulus, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und jedem Verständnis wird. Was mich daran fasziniert und wo ich weiterdenken möchte für mich auch nochmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mich immer sehr, sehr schwer mit diesem Liebebegriff. Gott ist Liebe, 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 Liebe. Und dann weiß man natürlich, das kann man definieren, weiter ausarbeiten und das vertiefen. Und hier an diesem Vers finde ich es sehr faszinierend, dass klar gesagt wird, diese Liebe ist nicht naiv, sondern Paulus bittet darum, dass diese Liebe wächst dadurch, dass man reicher wird an Einsicht und Verständnis, einem tieferen Durchdringen dessen, was Gott als Liebe ist, aber auch selbst, was das Liebeshandeln in dieser Welt sein soll. Es ist nicht naiv, es ist durchdacht, es ist zielstrebig. Zielstrebig in dieser Welt bis hin zum letzten Tag.
Danke dir, Till. Ich nehme den Vers 5 aus der ersten Lesung mit. Der Grund, warum ich auch so vehement dafür war, die Folge mit dem Ausschauen zu überschreiben, weil ich das so wunderbar vom Bild finde. Steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe, schau nach Osten und sieh deine Kinder. Und dann geht es ja weiter mit, sie freuen sich, dass Gott an sie gedacht hat. Sie werden gesammelt. Dieses Aufstehen und auf die Höhe steigen, das hat für mich den Aspekt, hier in dieser Adventszeit wirklich aktiv zu werden, also etwas zu tun, aufzustehen, auch nicht nur sich irgendwie so vom adventlichen Treiben auch einlullen zu lassen und nur der Gemütlichkeit irgendwie anheimzufallen, sondern aktiv zu sein und gleichzeitig die Perspektive zu wechseln. Wer auf den Berg steigt, das kennen wir alle vielleicht aus dem Urlaub, wechselt die Perspektive, also schaut in die Weite, gewinnt irgendwie einen ganz anderen Horizont im wahrsten Sinne des Wortes. Und das mitzunehmen in den Advent, sich ja zu bewegen, aktiv zu sein und einen Perspektivwechsel zu wagen, das, finde ich, hat viel damit zu tun, dass wir uns in dieser Zeit wirklich nochmal neu danach ausstrecken, was Gottes Heil, was seine Verheißung uns eigentlich mitgeben will. Und gleichzeitig hat es auch was mit so ein bisschen einem Rückzug aus dem Alltag suchen, finde ich. In die Höhe zu steigen, Abstand zu gewinnen, heißt auch, manchmal braucht es ein bisschen Abstand zu den Realitäten des Alltags, um sich diese Hoffnungs- und Heilsperspektive vielleicht auch neu überhaupt vor Augen führen zu können.
Auch dir, Christel, danke für deinen Bibelvers und deinen Gedanken dazu. Jetzt laden wir euch herzlich ein, unten in den Shownotes nochmal in die Bibeltexte selbst reinzugucken, sie nochmal zu lesen und wenn ihr dann nochmal spezifische Fragen habt, vielleicht auch in unsere Kommentierung reinzugucken, die dort verlinkt ist. Ihr kommt dann direkt auf unsere Homepage www.inprinzipio.de, wo ihr die Kommentierung findet und noch vieles weiteres.
Wie immer, viel Freude noch beim Bibelentdecken.